Wir haben zurzeit eine Predigtreihe unter der Überschrift Bilder sagen mehr, Man kann sich überlegen, wie es weitergeht. Ganz oft predigen wir ja vor allen Dingen über Worte. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut so, weil ganz ohne Worte wäre es auch heute Abend ein bisschen dröge. Aber wir haben uns gedacht, es wäre auch mal schön, als Anlass oder als zumindest Einstieg in eine Predigt, uns mal mit Bildern zu beschäftigen, uns Bilder anzusehen und zu schauen, was die uns sagen. Und eine kurze Vorbemerkung an dieser Stelle für die, die uns übers Internet hören. Das sind ja auch recht viele in verschiedenen Teilen der Welt. Und ihr hört uns ja hauptsächlich, ihr seht uns gar nicht. Aber ihr könnt das Bild, worüber es heute Abend geht, auf der CT-Seite, da wo es die MP3s gibt, auch das Bild runterladen und euch anschauen, wenn ihr möchtet. Und eine andere Bemerkung noch. Es wird zwar um ein Bild gehen heute Abend, aber wir haben leider nicht die Zeit für eine ganz ausführliche Bildbetrachtung und Kunstkritik, die ja eigentlich auch der Sache würdig wäre. Mich haben vor dem Gottesdienst schon zwei Leute angesprochen. Der eine sagt, ich habe darüber eine Reihe von 5 mal 1,5 Stunden Vorträge gehört. So viel gäbe es zu dem Bild zu sagen. Das schaffen wir heute Abend nicht. Der andere hat gesagt, ich habe mich 3 Jahre lang vor dem Abi, haben wir uns mit Bildern von Marc Chagall beschäftigt. Auch das schaffen wir heute nicht. Sondern es geht darum, uns von so einem Bild mit hineinnehmen zu lassen in die Geschichte, die das Bild erzählt. Denn manchmal sagen Bilder ja mehr als Worte. Wir schauen uns das Bild mal an, um das es heute Abend geht. Das ist die sogenannte weiße Kreuzigung von Marc Chagall. Ein Bild von einem jüdischen Künstler über ein christliches Thema. Und allein das finde ich schon sehr, sehr spannend. Es geht ja hier um eine Kernaussage des christlichen Glaubens, nämlich die Kreuzigung Jesu und was sie bedeutet. Aber gemalt von einem jüdischen Künstler, der unseren christlichen Glauben zumindest nicht in allem teilt. Und wir sehen das schon hier bei dieser Darstellung der Kreuzigung, wenn wir uns das mal anschauen und auf uns wirken lassen, dass sie anders aussieht als Kreuzigungsszenen, wie wir sie sonst aus der Kunst kennen. Ganz auffällig natürlich der Gebetsschal, den Jesus umgebunden hat, den normalerweise Juden zum Gebet überziehen, wenn sie Gott begegnen. Und wenn wir uns manche Details anschauen würden, würden wir auch sehen, dass Jesus hier ganz als jüdischer Lehrer, als jüdischer Weiser gemalt ist. Und das ist natürlich ungewöhnlich, das sehen wir in der christlichen Kunst nicht so oft. Hier ist Jesus der Jude im Mittelpunkt. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Manche von euch wissen das. Ich habe mit meiner Frau zusammen ein paar Jahre lang in Jerusalem gelebt, in einem arabischen Umfeld, aber auch ganz in der Nähe von dem jüdischen Umfeld in Jerusalem. Wir haben dort ein paar Jahre die Arbeit des Christustreffs geleitet und sind da natürlich auch mit vielen Juden im Gespräch gewesen, auch über Jesus. Und das war eine der Dinge, die mich da fasziniert haben, dass es viele, viele jüdische auch Forscher gibt, auch Schriftsteller, die sich mit der Person von Jesus beschäftigt haben und das immer mit einer sehr, sehr großen Ehrfurcht. Eine Ehrfurcht, die ich mir manchmal wünschen würde bei uns Christen, wenn wir über Leute mit anderem Glauben reden. Manchmal sind wir ja da immer so ein bisschen sehr abgrenzend und immer so, die anderen sind alle schlecht und wir haben aber recht. Und ich fand das immer sehr beeindruckend, wie diese jüdischen Leute, auch jüdische Freunde von uns, gesagt haben, wir glauben zwar nicht genauso an Jesus wie ihr und vieles, was ihr über Jesus glaubt, das glauben wir nicht, aber dennoch sind wir fasziniert von dieser Person. Manche kennen auch jüdische Schriftsteller, die über Jesus geschrieben haben. Martin Buber, der Religionsphilosoph, ist natürlich einer der ganz Bekannten, der zum Beispiel über Jesus gesagt hat, Jesus habe ich von Jugend auf als meinen großen Bruder empfunden. Dass die Christenheit ihn als Gott und als Messias angesehen hat und ansieht, ist mir immer als eine Tatsache von höchstem Ernst erschienen, die ich um seinet und um meinetwillen begreifen suchen muss. Also er sagt noch nicht mal, das finde ich ganz schrecklich, sondern er sagt, das ist eine ernsthafte Sache, da muss ich versuchen, das zu verstehen. Und er sagt, mein eigenes brüderliches Verhältnis zu ihm, zu Jesus, ist immer stärker und reiner geworden. Und heute sehe ich ihn in stärkerem und reinerem Blick als je. Gewisser als je ist mir, dass ihm ein großer Platz in der Glaubensgeschichte Israels zukommt und dass dieser Platz durch keine der üblichen Kategorien umschrieben werden kann. Also auch hier ganz ehrfurchtsvolle Worte über Jesus. Ein anderer Schriftsteller, Shalom ben Churin, manche kennen auch Werke von ihm, der kam ursprünglich aus Deutschland, ist 1935 nach Jerusalem ausgewandert, hat dort auch eine Synagoge gegründet. Und manche von euch aus dem CT haben noch seine Witwe kennengelernt. Wir waren mit CT-Gruppen manchmal in Jerusalem unterwegs und öfters mal dann zu Gast bei der Witwe von Shalom ben Churin, die dort noch in der Synagoge auch mitarbeitet und uns da auch gerne immer als christliche Gruppen willkommen geheißen hat. Und auch er hat ein Buch über Jesus geschrieben, in dem er Jesus beschreibt mit einer ganz großen Faszination und Ehrfurcht. Und gleichzeitig aber auch sagt, nachdem er gewechselt ist, er schreibt es sehr schön, aus dem katholischen Bayern, wo mir in Kirchen und Kapellen auf Feldkreuzen und im Herrgottswinkel der Bauernstuben das Bild des Gekreuzigten begegnete und sich dem jüdischen Kinde schmerzlich einprägte, führte mein Weg in das Land Jesu, das Land Israel und in die Stadt seiner Passion, die Stadt Jerusalem, in der ich nun seit über 30 Jahren ansässig bin. So vieles in diesem Land und in dieser Stadt und so vieles im Judentum, auch noch unserer Tage, verlieh den Berichten des Evangeliums eine brennende Aktualität, die mich nicht mehr losgelassen hat. Jesus ist sicherlich eine zentrale Gestalt der jüdischen Geschichte und Glaubensgeschichte. Aber er ist zugleich auch ein Stück unserer Gegenwart und Zukunft. Nicht anders als die Propheten der hebräischen Bibel, die wir ja auch nicht nur im Lichte der Vergangenheit zu sehen vermögen. Also er sagt auch hier, in Jesus ist etwas ganz Besonderes, das nicht nur für damals eine Bedeutung hat, sondern auch für uns heute. Und ganz Ähnliches möchte, glaube ich, Marc Chagall mit seinem Bild ausdrücken. Nicht mit Worten, sondern mit einem Bild, das wir uns jetzt nochmal anschauen. Ganz kurz ein paar Daten zu Marc Chagall. Ich habe schon gesagt, er ist auch ein jüdischer Künstler, 1887 geboren in Weißrussland. Und war schon früh in der Kunst, also als Künstler tätig, eine Zeit lang Lehrer in Moskau und ist dann 1923 nach Paris umgezogen und ist dann auch bis zum Ende seines Lebens 1985 in Frankreich hauptsächlich wohnen geblieben. 1931 hatte er die Idee, Bilder zur Bibel zu malen und ist dafür nach Israel gereist und hat sich das Land angeschaut und hat da auch diese Faszination gemerkt, dort dem Land der Bibel zu begegnen. Und dann wenig später natürlich in der Zeit 1933 fing es an in Deutschland, dass die sogenannte Machtergreifung der Nationalsozialisten, die beginnende Feindschaft gegenüber den Juden, die natürlich schon sehr, sehr viel ältere Wurzeln hatte, aber sich dann plötzlich ganz öffentlich zeigte. Unter anderem dadurch, dass 1937 alle Kunstwerke von Marc Chagall in deutschen Museen beschlagnahmt wurden, weil man gesagt hat, das ist entartete Kunst. Sowas dürfen wir in deutschen Museen nicht zeigen. Und das hat natürlich Marc Chagall auch mitgekriegt. Und in dieser Zeit hat er angefangen, dieses Bild zu malen, 1937. Ein Bild von der Kreuzigung Jesu, was aber außenrum schon einige Szenen zeigt von Judenverfolgung und Gewalt gegen Juden, Feindschaft gegen Juden. Und dann passierte es im November 1938, viele von euch wissen das aus dem Geschichtsunterricht, am 9. November 1938, dass in ganz, ganz vielen Orten von Deutschland auf Verabredung hin die Synagogen angezündet wurden und abgebrannt wurden, auch hier in Marburg. Unten die Synagoge an der Unistraße in der Nähe vom Ahrens ist abgebrannt in dieser Nacht. Und das war so ein Alarmzeichen für ganz viele Juden. Spätestens jetzt wurde es offensichtlich, wo der Weg hinführt. Und viele auch, die wir noch getroffen haben in Jerusalem, sind in diesem Jahr dann noch geflüchtet, ausgereist, bevor dann die großen Inhaftierungen losgingen und die Vernichtungslager. Und in dieser Zeit ist das Bild entstanden, kurz nach den Bränden der Synagogen 1938. Und wir sehen da noch Spuren von in dieser Kreuzigungsszene außen am Rand entlang. Wir haben mal so ein paar Ausschnitte. Da sehen wir zum Beispiel ein Bild rechts neben dem Kreuz von einer brennenden Synagoge. Das ist natürlich der unmittelbare Eindruck. Unten sehen wir so einen SA-Mann, der da noch die Torah-Rollen ins Feuer wirft. Und dann sehen wir auf der anderen Seite des Kreuzes so ein Pogrom gegen ein jüdisches Dorf, wo Menschen umgebracht werden von der Bevölkerung. Das ist mehr so in Osteuropa gewesen, in Russland, in Polen. Dann sehen wir noch in einem weiteren Ausschnitt die Flucht. Hier unten sehen wir einen Juden, der so ein Schild umhängen hat. Da stand ursprünglich drauf, ich bin ein Jude. Das hat man oft gemacht in dieser Zeit. Das hat Chagall dann noch wieder übermalt. Ein anderer, der flieht mit einer Torahrolle in der Hand, sich noch zurückschaut. Und dann sehen wir dieses Boot mit den Flüchtlingen, mit einem britischen Soldaten an Bord, so wie ich es erkennen kann. Das war ja dann diese große Flüchtlingswelle, die von hier aus Richtung Israel, Palästina ging, wo viele dann auch noch unterwegs umgekommen sind. Das ist also die dunkle Szenerie, in die hinein Marc Chagall sein Bild malt. Und jetzt schauen wir jetzt nochmal. Also oben über dem Bild sehen wir noch, das habe ich jetzt glaube ich nicht als Ausschnitt, müssen wir auf dem großen Bild sehen. Oben drüber sehen wir so Gestalten. Das sind vermutlich die Erzväter. Ah ja, doch, da haben wir sie. Abraham, Isaak und Jakob und auch Rahel. Rahel, da gibt es diesen Vers in der Bibel, Rahel weint um ihre Kinder, weil sie ihre Kinder verloren hat in der Gegend von Bethlehem. Und da wird also deutlich, dass dieses Leiden und diese Verfolgung, diese Vertreibung, dass der Schmerz, der hier geschildert wird, nicht nur etwas Aktuelles ist, sondern dass es sich eigentlich durch die Geschichte des jüdischen Volkes zieht, angefangen von Abraham und den Erzvätern. Und man sieht, wie sie sich die Augen zuhalten und darüber trauern. Und dann eben mitten in dieser, inmitten dieser Gräuelszenen, inmitten der Dunkelheit, sehen wir dieses hell erleuchtete Kreuz von Jesus. Jetzt schauen wir nochmal das ganze Bild an. Und wir sehen, wie so ein Lichtstrahl aus dem Himmel auf das Kreuz fällt. Und ich finde das sehr faszinierend, dass ein jüdischer Künstler das Kreuz so darstellt. Das ist auch gerade für uns als Christen interessant, weil wir haben oft als Christen eine sehr enge Sicht des Kreuzes. Auch eine sehr mechanische, die geprägt ist durch unser modernes, westliches und individualistisches Weltbild. Das geht dann ungefähr so, dass wir sagen, ja, ich, der Guido, ich habe ein Problem mit Gott, weil Gott ist so streng und ich mache so vieles falsch und deswegen ist Gott mir böse. Und aber weil Gott so knauserig ist und mir nicht vergeben kann, muss ich irgendwie dafür bezahlen. Und glücklicherweise kam da jemand, der hieß Jesus, und der hat gesagt, komm, ich lass mich für dich umbringen und dann bist du frei. Ja? Und das klingt so irgendwie so komisch und sehr abstrakt und sehr mathematisch und sehr juristisch, dass viele Leute sagen, das kann doch nicht die Geschichte sein, die sich dort am Kreuz abgespielt hat. Und ich glaube, was wir lernen können von diesem Bild von Marc Chagall, dass die Geschichte des Kreuzes sehr, sehr viel tiefer ist. Dass es da nicht nur um mich und mein Problem mit Gott geht, nicht nur um irgendjemand, der meine Rechnung bezahlt, sondern dass diese Geschichte des Kreuzes mitten hineingestellt ist in eine düstere Geschichte der Welt, in die Geschichte des Volkes Israel, die anfängt mit Abraham und Isaak, bis in unsere Zeit hineingeht, die exemplarisch eigentlich ist für das viele Unrecht, was in der Welt passiert, für das Leiden, für Vertreibung, für Tod, für Schmerzen. Und diese Bilder sind eigentlich nur kleine Anklänge an das, was wir überall in der Geschichte beobachten können. Gerade am Volk Israel, aber auch in ganz anderen Ländern und Völkern dieser Welt. Es ist diese große Geschichte des Leidens in der Welt und an der Welt, in die nun das Kreuz hineingestellt ist. Und gleichzeitig sehen wir hier bei Chagall, dass neben dem Kreuz so eine Leiter steht. In einem anderen Bild hat er die Leiter bis in den Himmel gemalt. Ein Symbol, das auch aus der Bibel kommt. Da gibt es diese Geschichte von Jakob und der Himmelsleiter, wo Jakob auf der Flucht ist, wieder vertrieben auf der Flucht, aber auch durch eigene Schuld, verfangen in einem Streit mit seinem Bruder. Und er weiß nicht, wo er ist, er weiß nicht, wo Gott ist. Und dann legt er sich in der Nacht mitten auf ein Feld und plötzlich öffnet sich der Himmel und da tut sich diese Leiter auf, die in den Himmel hineinführt. Und das ist ein Symbol, was Chagall oft mit dem Kreuz zusammenbringt. Steffi und ich, wir waren jetzt gerade im Sommer in England im Urlaub, haben meine Tante besucht in Südengland. Und direkt in dem Ort nebenan, das wussten wir gar nicht, gibt es eine kleine Kirche in Tudeley in England. Da haben wir auch ein Bild von. Und in dieser kleinen Dorfkirche, man glaubt es nicht, man geht da rein, die steht offen, sind alle Fenster von Chagall gemalt. Und da gibt es auch an der Frontseite genauso eine Kreuzigungsdarstellung. Da sieht man auch oben das Kreuz Jesu. Und dieses Bild hat Chagall gemalt für eine Familie, deren Tochter umgekommen ist bei einem Bootsunfall. Und hat das darin verarbeitet. Man sieht unten das Meer, wo sie gestorben ist. Und dann sieht man oben das Kreuz und neben dem Kreuz wieder diese Leiter, auf dem die Tochter in den Himmel hineinsteigt. Und dieses Symbol haben wir auch in der weißen Kreuzigung. Das Kreuz als ein Fenster, als eine Tür in den Himmel. Wie kommt das, dass Chagall denkt, dieses Kreuz, dieser leidende Jesus am Kreuz ist eine Öffnung in den Himmel. Warum ist das der helle Punkt inmitten des Dunkels der Welt? Es könnte sein, dass es etwas damit zu tun hat mit einem alten Text aus dem Buch Jesaja. Das Buch Jesaja ist ja im Alten Testament, also für Juden wie für Christen gleichermaßen heilig. Und da wird das Leiden des Knechtes Gottes beschrieben. Das Leiden, der Schmerz, der trotzdem gleichzeitig auch ein Fenster zu Gott ist und ein Mittel zur Heilung. Ich lese das mal vor aus Jesaja 53. Da schreibt jemand über eine Person, die der Knecht Gottes genannt wird. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, aber wer kann sein Geschick ermessen? Er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetaten meines Volks geplagt war. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei Übeltätern, als er gestorben war. Obwohl er niemand Ungerecht getan hat und kein Betrug in seinem Mund gewesen ist. So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und in die Länge leben. Und des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit schaffen, denn er trägt ihre Sünden. Vielleicht hat Chagall diesen Text vor Augen gehabt. Ein Text, der davon redet, wie der Knecht Gottes, eigentlich eine Bezeichnung für das Volk Israel, das ja Gott gedient hat, mitten in seinem Leiden doch von Gott erlöst wird und die Schuld der Welt trägt, die Schuld des Volkes auf sich nimmt. Und die jüdischen Aufseher haben sich immer gestritten, von wem redet dieser Prophet da? Ist das ein bestimmter, ist das irgendein Prophet? Ist das das Volk Gottes als Ganzes? Ist das eine bestimmte Person? Ist das vielleicht der Messias? Und wir lesen im Neuen Testament von einem afrikanischen Politiker, Finanzminister, der nach Jerusalem kam und genau diese Frage stellte, von wem redet der Prophet? Wer ist das? Wer ist damit gemeint? Ist es ein Prophet? Ist es das Volk Israel? Und dann ist ein christlicher Evangelist zu ihm gekommen und hat gesagt, ich erkläre dir mal, von wem der Prophet redet. Er hat gesagt, das, was dort geschrieben steht, das hat sich erfüllt in Jesus, als Jesus ans Kreuz gegangen ist. Er war dieser Knecht Gottes, der in allem gerecht war, der sich mitten hineingestellt hat in das Leiden des Volkes und es damit auf sich genommen hat. Nicht erst am Kreuz, sondern mit seinem ganzen Leben. Wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann merken wir, dass er immer zu denen gegangen ist, die im Leiden waren, die Krankheit unter Krankheit gelitten, die ausgestoßen waren, die Armen. Zu denen ist Jesus hin und er hat sie geheilt, er hat Heilung gebracht. Er hat Schuld vergeben, er hat Erneuerung gebracht. Und das war der Weg, den er gegangen ist bis ans Kreuz. Er ist sozusagen in seiner Person die Geschichte des ganzen Volkes Israel. Er hat selber dieses Leiden auf sich genommen bis ans Kreuz und hat es getragen. Und dort am Kreuz ist er für die Schuld des ganzen Volkes gestorben. Und dieser Afrikaner sagt, wow, das ist klasse, zu dem Jesus will ich gehören. Und dann kamen sie an einem See vorbei und er hat gesagt, jetzt lasse ich mich taufen, ich möchte mit diesem Jesus leben. Diese Botschaft wird mein Leben verändern. Und das ist nur ein Beispiel von vielen im Neuen Testament, die gesagt haben, genau das ist der Ort, dort am Kreuz, wo die Leiter in den Himmel ist, wo das Fenster offen ist, wo das Licht mitten ins Dunkel hineinscheint, wo Heilung ist, wo Vergebung ist, wo wir herauskommen aus den Irrwegen unseres Lebens. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, aber er nahm unsere Schuld auf sich, damit wir Frieden hätten. Das ist eigentlich die Botschaft, die in diesem Bild drinsteckt. Und wir haben eben schon gesagt, dass wir heute Gäste unter uns haben, von Teen Challenge und auch von unserem Street Team hier in Marburg. Und die wollen uns einfach ein bisschen von dem erzählen, was sie erlebt haben mit Jesus. Was, glaube ich, auch dazu passt, zu diesem Wort, dass er unsere Sünde trug, unsere Schmerzen auf sich nahm, damit wir Frieden hätten und frei werden. Wollt ihr mal nach vorne kommen? Annette und Stefan. Hallo, schön, dass ihr da seid. Erstmal nett. Annette, du bist ja, viele kennen dich hier bei uns in Marburg im Street-Team. Kannst du mal kurz sagen, was das ist?
Das Street-Team ist ein Team, was zu den Menschen dieser Stadt geht, die, ich sag mal, nicht zu uns kommen, sondern zum Beispiel zu den Junkies, zu den Ausgegrenzten, zu den Menschen, die normalerweise nicht so in Gottesdienst gehen und sich hier den Gottesdienst ansehen und anhören, sondern wir gehen dorthin zu den Leuten, die und wollen denen von Jesus erzählen, die halt auf der Straße sind, die ausgegrenzt sind, wo normalerweise die Leute vorbeigehen und die Nase rümpfen. Da gehen wir hin und wollen denen was erzählen.
Stefan hat eben schon gesagt, ihr habt heute einen Schulungstag gemacht mit dem Team von Teen Challenge. Kannst du ein bisschen erzählen, worum es ging bei euch?
Also wir haben ganz viel über Teen Challenge gehört, über die Arbeit von Teen Challenge. Bettina hat uns sehr viel Input gegeben. Und wir haben natürlich auch über unsere Arbeit, über Straßenarbeit gesprochen, hatten einen guten Austausch und haben natürlich auch was fürs leibliche Wohl getan.
Stefan, du bist mit dem Team mit hergekommen und du wolltest ein bisschen was von dir erzählen, beziehungsweise ihr macht das, glaube ich, zusammen. Ich übergebe mal an euch.
Hallo Marburg.
Stefan, wir beide kennen uns jetzt 3,5 Jahre. Das erste Mal sind wir uns in Marburg am Bahnhof begegnet. Was hast du da gemacht?
Ja, hab dort abgehangen mit Freunden, sind zusammen Tagessatz holen, gefahren, mit der Bahn und so weiter.
Abgehangen mit Freunden und Tagessatz holen, das hört sich an nach so einem Szeneleben, so ein wildes Junkie-Szeneleben. Stimmt das? Hast du das geführt?
Ja, ich habe sehr viel Alkohol getrunken, geraucht, sehr viel Drogen zu mir genommen. Um mir die Drogen zu besorgen zu können, musste ich mit der Beschaffungskriminalität anfangen. Dafür musste ich auch öfters mal in die Haftstrafe.
In Knast gehen. Ja. Also du hast so ein richtiges, hartes Junkie-Leben geführt, hast Heroin genommen, bist kriminell geworden. Aber du hast ja vor diesem Junkie-Leben eigentlich ein relativ normales Leben geführt. Wie sah denn dieses Leben aus?
Ja, dieses Leben, ja, hab eine Ausbildung als Maschinenschlosser gemacht, hab gearbeitet, hab danach geheiratet, ne, eine Tochter bekommen, ja.
Und dann ist was passiert in diesem Leben, was dich aus der Bahn geworfen hat. Was ist da passiert?
Ja, meine Ehe wurde geschieden und das war für mich der Untergang. Mein Leben brach zusammen.
Nach dieser gescheiterten Beziehung bist du also noch tiefer in die Junkie-Szene abgerutscht.
Es veränderte sich, als ich war, ja, ich bin ein bisschen durcheinander jetzt.
Du bist noch tiefer in die Junkie-Szene abgerutscht, aber du bist ja auch irgendwie da rausgekommen. Also dein Leben hat sich ja verändert. Was ist denn da passiert?
Es veränderte sich, als ich vor 3,5 Jahren Annette kennengelernt hatte. Sie war von einer christlichen Gemeinde, sprich CT, im Straßeneinsatz. Sie lud mich ein zum Gottesdienst und ich ging öfters mit ihr. Ich spürte auf einmal, dass etwas in mir geschah. Annette erzählte mir von einer christlichen Einrichtung, Teen Challenge. Doch erst nach einer Überdosis war ich ja bereit, dorthin zu gehen. Dort habe ich mich dann eine Entscheidung für Jesus getroffen.
Du hast das auch nochmal richtig festgemacht bei Teen Challenge. Also dir ist Jesus dort begegnet. Er hat dein Leben verändert und hast es nochmal letztes Jahr im Sommer mit deiner Taufe richtig festgemacht. Vielleicht können wir die Bilder sehen dazu, was dazu erzählen.
Ja, also letztes Jahr, also im Juni 2010 habe ich mich halt taufen lassen taufen lassen in Jesus Namen und ja, will mein Leben mit Jesus weiterleben.
Kannst du denn mal genau sagen, wie Jesus dir hilft, wie er dein Leben verändert und was spürst du in dir? Was hat dein Leben speziell verändert jetzt mit Jesus?
Nein, ohne Jesus hätte ich das nicht alles geschafft, weil ich einfach nicht mehr in der Lage war, die Kraft nicht mehr hatte dafür. Und Jesus hat mir die Kraft dafür gegeben halt, ne?
Und du willst doch jetzt dein Leben in Zukunft nicht mehr ohne Jesus weiterführen.
Ja, ich möchte halt mein ganzes Leben mit Jesus unterwegs sein. Und er hat mir eine zweite Chance gegeben für dieses Leben. Und es gibt keinen Zurück mehr. Also Jesus ist für mich an erster Stelle jetzt.
Gut. Vielen Dank, Stefan, für das Interview.
Vielen Dank. Bleib mal kurz noch hier. Annette, bleib auch noch kurz hier. Ich möchte einfach kurz für euch beten. Jesus, wir danken dir für das, was wir gehört haben. Danken dir, dass das wirklich nicht nur eine alte Geschichte ist, sondern dass wir das immer wieder sehen, dass du Licht hineinbringst in die Dunkelheit, Herr, in das Schwere dieser Welt und dass du wirklich Leben bringen kannst. Ich danke dir, dass du neues Leben in Stefan gebracht hast und dass er sich hat taufen lassen und einen neuen Anfang gemacht hat. Herr, ich danke dir auch für die Arbeit von Teen Challenge und auch von unserem Street Team hier und bete, dass du sie wirklich zu solchen Boten des Lichts machst hier in Marburg und an vielen dunklen Orten. Dank sei dir dafür. Amen. Dankeschön. Ja, Bilder sagen mehr als Worte manchmal und ich glaube, solche Bilder aus dem wirklichen Leben zeigen uns nochmal, dass wir hier nicht nur über Gedanken oder über Ideen reden, sondern wirklich über das, was Jesus hineinbringt. Und das ist das, glaube ich, auch, was das Bild aussagen will. Mitten in die Dunkelheit unserer Welt, an so vielen Stellen gibt es Menschen, die wirklich in Schwierigkeiten stecken, die auf dem falschen Weg sind, die Krankheit erleiden, durch eigene Schuld, durch fremde Schuld, ohne jede Schuld und weiß es nicht. Und das ist eigentlich die Botschaft des Kreuzes, dass Gott davor nicht die Augen verschließt, dass er auch nicht einfach sagt, ach, Schwamm drüber, es macht alles nichts, sondern dass er sich selbst hineingestellt hat in das Dunkel und Licht hineingebracht hat und gesagt hat, hier ist die Leiter, hier ist das Licht, komm doch auch dahin. Das heißt in diesem Jesaja-Text, wir gingen alle in die Irre wie die Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Und wir werden jetzt gleich das Abendmahl zusammen feiern und vielleicht könnt ihr jetzt einen Moment einfach euch mal überlegen, wo gehe ich denn vielleicht in die Irre? Wo sehe denn ich auf meinen Weg? Wo habe denn ich Schmerzen, Krankheit, Leiden? Wo ist es denn dunkel bei mir in meinem Leben? Und dann kannst du dich vielleicht in dieses Bild einreihen von Chagall, irgendwo da unter dem Kreuz oder neben dem Kreuz und sagen, eigentlich bin ich auch da. Denk mal einen Moment nach, wo das bei dir der Fall ist. Und dann lass dir diese Einladung zusagen. Jetzt gleich, wenn wir zum Abendmahl einladen, das ist die Einladung, komm ins Licht. Komm heraus, da wo es bei dir dunkel ist und finde Licht und Heilung bei Jesus. Er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich werde das gleich noch erklären, wie wir das machen, aber beim Abendmahl gibt es auch die Gelegenheit, dass man für sich beten lassen kann, wenn man irgendwo im Leben in der Dunkelheit steckt oder wenn man Krankheit hat, ganz auch körperliche Krankheiten, wenn es etwas gibt, wo wir für euch beten können, dann kommt diesen Weg zum Kreuz, weil er ist der Knecht Gottes, der für uns die Schmerzen getragen hat, damit wir heil werden, damit wir das Leben finden. Herzliche Einladung. Lass uns ein Lied zusammen singen und dann zusammen das Abendmahl feiern.